Jetzt wollen wir noch danken. Pat, wir wollen dir jetzt heute Abend ganz herzlich danken, dass du auch heute Abend wieder in unserer Mitte bist. Und es ist schön, Herr, dass du dich so unterschiedlich zeigst in den Referenten. Das ist wunderbar. Und das wirst du auch heute Abend tun. Wir wollen dich ganz herzlich bitten, Herr, dass du es einfach schenkst auch, dass wir mit unseren inneren Nöten, wenn wir jetzt über die Sturmstillung nachdenken, damals als die Jünger in diesem Chaos des Sturmes waren und du in ihrer Mitte warst, dann wollen wir das übertragen auf unser Leben und wollen wirklich wissen, Herr, dass gerade da, und es gibt solche unter uns, bei denen Stürme da sind, du mitten im Boot bist. Und das müssen wir gelegentlich einander sagen. Auch ich brauche gelegentlich Menschen, die mir sagen, dass du in meinem Boot bist. Und so bitte ich dich, dass du ganz besonders jetzt die in unserer Mitte ansprichst, Herr, die diese Botschaft nötig haben. Mache du wieder deine wunderbare Übersetzungsarbeit deines Heiligen Geistes heute Abend. Und so danken wir dir jetzt, Herr. Wir freuen uns, du bist in unserer Mitte, sowohl im Wort wie auch in den Geschwistern. Amen. So, bitte.
Es ist schon deutlich geworden, das Thema oder sagen wir mal, der Text für heute soll die Stillung des Sturmes sein. Ich habe mit mir gerungen, als ich mich vorbereiten wollte, soll ich auf das Thema Bezug nehmen, das Thema, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, oder soll ich auf den ersten Advent Bezug nehmen, den wir heute haben? Natürlich gibt es eine Verbindung zwischen beiden, aber wo setze ich den Schwerpunkt? Und ich gestehe Ihnen, dass ich einfach mal so in der Konkordanz geblättert habe unter Stille. Und da fiel mir so dieses eine Wort, dieser eine Satz auf von der großen Stille. Es war deine große Stille, was in dieser Geschichte vorkommt von der Sturmstillung. Und das hat sich mir so eingeprägt und da dachte ich, das passt zu diesem Thema und dazu möchte ich etwas sagen heute. Meine Seele ist stille zu Gott. Wie kommt es dazu? Ich habe dazu drei Punkte und eigentlich bei der Bibelarbeit macht man das ja nicht so mit den drei Punkten, das ist mehr so in der Predigt. Aber wir machen es mal mit drei Punkten, dann können Sie vielleicht besser behalten. Die Stille durch die Geborgenheit, die Stille auf Befehl und die Stille vor Staunen. Das sind die drei Arten von Stille, die mir hier deutlich geworden sind. Die Stille durch Geborgenheit, das bezieht sich zunächst mal natürlich auf Jesus. Die Stille auf Befehl, das bezieht sich auf die Naturgewalten. Aber natürlich steht da auch mehr dahinter. Und die Stille vor Staunen, das bezieht sich auf die Jünger. Ich lese zunächst mal diesen Text. Der steht ja bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Ich habe den Markus-Text gewählt, Markus 4, weil da dieses Wort von der großen Stille drin vorkommt. Markus 4 von Vers 35 an. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Das erste also Stille durch Geborgenheit, wie wir sie bei Jesus beobachten. Es war ja laut gewesen. Es war sehr laut gewesen vorher. Es war oft bei Jesus, um Jesus herum, mit den Jüngern und dem vielen Volk, das sich um ihn drängte, sehr laut gewesen. Was vor dieser Geschichte berichtet wird, ist in den einzelnen Evangelien unterschiedlich. Bei Matthäus wird davor berichtet, dass er die Menge um sich sah und dass er sehr bedrängt war. Und dann kommt noch dieses Gespräch mit den drei verschiedenen Arten von Nachfolgern. Und zum einen sagte Jesus, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also das ist eine Konkretisierung dieser Tatsache, dass Unruhe ist, dass er auch selber kein richtiges Zuhause hat und dass er deswegen fliehen muss für eine bestimmte Zeit vor diesem Lärm, vor dieser Menge. Und bei Lukas ist davor berichtet auch von der Menge, die ihn umdrängte so sehr, dass seine Mutter und seine Brüder, die ihn gerne sprechen wollten, gar nicht durchkamen. Und ein anderer eine Botschaft weiterreichen musste an ihn, da draußen, da drüben, da hinten, hinter der Menge, da stehen am Rand deine Brüder und deine Mutter und die wollen mit dir sprechen. Und bei Markus ist zwar nicht so direkt von der Menge die Rede, aber es ist davon die Rede, dass er Reden hält und Gleichnisse erzählt. Und da ist ein Gleichnis, also da ist direkt unmittelbar davor das Gleichnis vom Senfkorn, Sie kennen das sicher, und davor das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Das ist eins der wenigen Geschichten, die wir nur bei Markus, im Markus-Evangelium finden, in keinem anderen. Wo also Jesus das Beispiel nimmt, dass also ein Landwirt rausgeht und seine Saat sät auf den Acker und dann sich nicht mehr darum kümmert. Dann hat er nichts mehr zu tun, dann kann er nur noch warten, dass es aufgeht. So macht es Jesus auch. Er sät die Saat des Wortes aus, er redet zu den Leuten in Gleichnissen, von denen man gar nicht mehr weiß, ob sie es alle verstanden haben. Manche Gleichnisse sind heute, die Theologen sind noch nicht darüber einig, wie man sie verstehen soll. Und wartet darauf, dass das Wort für sich selbst wirkt. Auch darin ist er ein Beispiel für die anderen. Er kann nicht jedem Einzelnen nachgehen, er kann nicht jedem Einzelnen das erklären. Er sät das Wort aus und wartet darauf, dass es seine Wirkung tut. Das war also immer laut um ihn herum, es war immer Betrieb und nun braucht er die Stille. Er braucht die Verbindung zu Gott, aber weil er nicht wie Füchse Gruben haben und die Vögel Nester haben, irgendein Zuhause hat, wo er sich hin zurückziehen kann und die Tür zumachen und abschließen und alles andere ausschließen. Darum will er den See zwischen sich und die Volksmenge bringen. Er will seine Ruhe haben, er will wegfahren. Nicht um sich körperlich oder nervlich zu erholen, das gehört sicher auch dazu, weil Jesus ja auch ein Mensch war wie wir, aber vor allen Dingen auch, um mit seinem Vater Zwiesprache zu halten und von ihm neue Kraft zu bekommen, wenn er dann wieder mit den Menschen sprechen muss. Er sucht die Stille und weil sie dann nun gerade beim Boot sind, da steigt er mit den Jüngern ins Boot, lasst uns hinüberfahren und drüben sind wir in Ruhe. In der Stille. Und dann heißt es, er schläft. Sie rudern oder segeln und er schläft. Schlafen muss ja nicht unbedingt ein Beweis für innere Geborgenheit, für Ruhe und Gelassenheit sein. Kann ja auch ein Zeichen von Müdigkeit sein. Ganz einfach und ganz sicher war Jesus auch müde von all dem, was er getan hat, was vorher passiert war. Aber hier war es ganz sicher auch ein Zeichen dafür, dass er innerlich ruhig war, dass er innerlich zur Stille gekommen war. Sonst hätte er nämlich keinen Grund, nachher den anderen zu sagen, den Jüngern den Vorwurf zu machen, wenn ihr geglaubt hättet, dann wärt ihr auch stille, dann hättet ihr auch keine Angst. Er hat keine Angst, weil er glaubt. Das ist die einfache Begründung. Man stelle sich das vor. Der Sturm kommt über den See. Man sagt, dass, obwohl der See ja nun nicht so furchtbar groß ist, jedenfalls nicht das Mittelmeer, dass es trotzdem ganz gefährliche Windwirbel, so heißt es hier, dort geben kann, die ganz plötzlich über den See hereinfallen und dass es dann ziemlich gewaltigen Sturm geben kann. Es gibt also einen Sturm mit Urgewalt, braust er dahin, das Schiff schaukelt und stampft und schlingert, wie man in der Seemannssprache, glaube ich, dazu sagt. Und es heißt ja hier ausdrücklich, es ist Wasser schon in das Boot gespritzt, es wird immer voller. Wahrscheinlich ist Jesus auch nass geworden durch die Spritzer, die ins Boot kommen. Vielleicht liegen seine Füße schon in dem Bilgewasser, was sich unten ansammelt. Und die Männer, die fangen an, Lärm zu machen und sie schreien und sie holen das Segel ein. Und wenn es heißt, er saß hinten oder lag hinten im Schiff, dann wird ja die Ruderpinne auch da gewesen sein, wo jemand dran saß. Der wird ihn angestoßen haben. Haben sie gerudert und geschrien und gerufen und jemand hat geschöpft, Wasser geschöpft. Und das alles lässt ihn in Ruhe. Er schläft. Ist ja nicht zu fassen. Also ich wäre da nicht, wahrscheinlich hätte ich das nicht durchgehalten zu schlafen. Obwohl ich, wenn es klappt, ganz, ganz guten Schlaf habe. Aber das ist schon etwas Ungewöhnliches. Und ich meine, das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus wirklich ganz gelassen ist. Das ist völlig egal, ob er dann nun nass wird und ob er schaukelt, ob Lärm rundherum ist, was passiert. Er ist ganz gelassen, seine Seele ist stille zu Gott, wie es in diesem Psalmwort heißt, das wir über diese Tage geschrieben haben. Seine Seele ist stille zu Gott. Und seine Rüge später an die Jünger, habt ihr noch keinen Glauben, weist ja darauf hin, dass zwischen der inneren Ruhe, der Gelassenheit, der Stille und dem Glauben ein ganz enger Zusammenhang besteht. Bei ihm war es so. Er liegt hinten und schläft auf einem Kissen. Als ich das Wort las, dachte ich an dieses bekannte Sprichwort, was Ihnen sicher auch vertraut ist. Ganz genau, brauche ich gar nicht zu sagen, Sie haben es schon, gutes Gewissen, ist ein sanftes Ruhekissen. Aber ein sanftes Ruhekissen, also Stille zu haben, innerlich ruhig zu sein, gelassen zu sein, das ist nicht nur eine Frage des Gewissens. Auch, natürlich, es ist auch eine Sache des Gewissens. Aber es gibt natürlich andere Gründe, weshalb man voll innerer Unruhe sein kann, als die, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Man kann sich Sorgen machen um seine eigene Zukunft, um die Zukunft von Menschen, die einem nahestehen. Man kann von Krankheit gequält sein, kann Schmerzen haben, seelisches Leid tragen, irgendetwas in der Art. Also nicht ein gutes Gewissen, also die Tatsache, dass alles in Ordnung ist, dass ich mich für richtig und ganz gesittet halte und so, das ist noch lange kein Beweis dafür, dass es mir innerlich gut gehen muss, dass ich zufrieden bin. Geborgenheit, innere Geborgenheit heißt nicht, oder Stille, um dieses Wort wieder zu gebrauchen, heißt nicht, es ist alles äußerlich in Ordnung. Es heißt noch nicht mal, es ist alles zwischen Gott und mir in Ordnung. Ich kann sogar Vergebung haben und kann trotzdem voll innerer Unruhe sein. Ich muss nicht mit mir zufrieden sein, sondern ich muss in Gott zufrieden sein. Ich muss die Gemeinschaft mit ihm haben. Ich muss die Gewissheit haben, dass er da ist. Das ist Glaube im Vollsinn des Wortes. In Gott zufrieden sein. In ihm stille sein. Und von Jesus sehen wir das ja, wenn wir die Evangelien lesen, dass er in Gott geborgen war, dass er immer wieder den Kontakt mit ihm suchte, die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater suchte und dass er von daher seine Stille und seine Kraft genommen hat. Dürfen Gläubige keine Angst haben? Müssen wir den Vorwurf, den Jesus hier seinen Jüngern macht, so verstehen, dass wir in Krisenzeiten unseres Lebens eigentlich gar keine Angst haben dürfen? Ich glaube nicht, dass wir das so auslegen und verstehen müssen. Im Gegenteil, Jesus hat ja selber gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das scheint ein Widerspruch zu sein, wenn man Angst falsch versteht. Angst gehört zum Leben dazu. Angst ist uns schöpfungsmäßig von Gott gegeben. Ein Mensch, der keine Angst hat, sieht keine Gefahr und schützt sich nicht davor oder wird nicht mehr lange leben. Angst gehört zum Menschen dazu. Wenn wir hier raus in den Wald gehen würden, in der Dunkelheit und durch den Wald rennen mit Höchstgeschwindigkeit und keine Angst hätten, also es würde nicht lange dauern, dann wären wir an den nächsten Baum gerannt. Angst gehört zu unserem schöpfungsmäßigen Wesen dazu, aber sie darf uns nicht lähmen, sie darf uns nicht in Panik bringen. Angst ist beherrschbar. In der Angst, die wir haben können, in Krankheiten meinetwegen, wenn eine Operation vor uns steht, in einer Auseinandersetzung, wo wir schon ahnen, das wird schwierig, mit einem Menschen zurechtzukommen, oder was auch immer die Gründe für unsere Angst sind, wenn wir in Angst sind, können wir trotzdem in Gott geborgen sein. Wir können konkret vor einem Ereignis, das uns bevorsteht, Angst haben, aber wir dürfen wissen, trotzdem sind wir geborgen, weil Gott mein Leben und alles, was mir widerfährt, in seiner Hand hat. Also Gläubige können durchaus auch Angst haben, aber sie können in der Angst geborgen sein. Die Angst kann wie Wellen sein, die wie in diesem Fall unser Lebensschiff gefährden und bedrohen und uns Sorgen und Angst machen. Aber die Geborgenheit, die wir in Gott haben, kann wie so ein Ölfilm sein, den man auf das Wasser gießt, manchmal wenn die Wellen zu hoch gehen, damit die Wellen sich beruhigen, damit sie sich nicht überschlagen, damit es ruhiger wird. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden, ich bin noch da. Ich habe alles in der Hand, auch wenn Gefahren vor euch stehen, auch wenn ihr nicht wisst, wie es ausgeht, auch wenn ihr euch Angst, wenn ihr euch Sorgen macht, ich weiß, was geschieht und ich habe es in der Hand. Es muss alles an mir vorbei. Das sagt Jesus uns zu. In diesem Fall war es ja noch besonders so, dass die Jünger, wenn sie überlegt hätten, sich auch hätten sagen können, es kann eigentlich gar nicht sein, dass uns der Untergang unseres Bootes droht, weil Jesus ja von Gott gesandt ist, um sein Werk zu vollenden in dieser Welt. Sie wussten sicher noch nicht, wo das hingeht, dass er am Kreuz sterben musste. Das war zu dem Zeitpunkt ihnen noch nicht klar. Aber es war ihnen sicher klar, dass Jesus noch eine große, von Gott gegebene Aufgabe hatte. Und die war ja noch nicht erfüllt. Das war der Anfang mit ihm. Und deswegen hätten sie sich sagen können, Gott wird ja nicht seinen Gesandten, seinen Gesalbten, wir wissen auch nicht, wie weit sie schon wussten, dass Jesus der Gottessohn ist. Diese Erkenntnis kam sicher erst später. Wir kennen das berühmte Bekenntnis des Petrus. Aber dass es eine besondere Beauftragung für Jesus von Gott gab, dass er zumindest, wenn schon nicht der Sohn Gottes, dann doch zumindest ein Prophet war, ein von Gott gesandter Beauftragter, dass Gott den nicht einfach untergehen lässt, ehe er seine Aufgabe erfüllt hat. Das hätten sie sich schon sagen können. Wir können stille sein vor Gott. Wir können stille sein in Gott. Wir können geborgen sein, weil wir wissen, dass alles bei ihm liegt, was uns Sorgen macht, dass er alles in der Hand hat. Nicht alles wird gut, so wie das in einer Fernsehsendung manchmal immer so, die Moderatorin schließt dann immer so, alles wird gut. Also so nur bestimmt, ich weiß gar nicht, woher sie das weiß, dass alles gut wird. Aber Gott macht es gut. Gott macht es gut, nicht unbedingt in unserem Sinn, wie wir denken, dass es gut wäre, aber in seinem Sinn. Er weiß, was gut ist für uns und für den Bau seines Reiches und für die Welt, für andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Er weiß, was gut ist und so wird es kommen. Da können wir ganz sicher sein. Jesus ist mit im Boot. Wir haben das im Gebet schon eben angesprochen. Wir sprechen ja von einer Gemeinschaft oft von einem Boot. Man sagt also, das Boot ist voll, wenn es um Ausländer geht oder so. Das ist so ein Schlagwort. Oder einer zu viel im Boot. Die Frage ist, ob einer zu wenig im Boot ist, in unserem Boot. Ob Jesus bei uns im Boot ist oder ob er wirklich da ist. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass er da ist und dass er unser Leben in der Hand hat und dass keine Gefahr, sei sie noch so groß und unüberschaubar für uns von ihm trennen kann. Stille durch Geborgenheit. Er will diese Geborgenheit schenken. Wir können uns darauf verlassen. Und dann ist das Zweite hier, das eigentlich Erstaunliche in diesem Fall, dass ich jetzt mal überschrieben habe mit Stille auf Befehl. Jesus steht auf, in den anderen Berichten steht das da, dass er sich erhebt und wahrscheinlich irgendwo an seiner Leine festhält und den Arm ausstreckt und sagt, schweig und sei stille. Wir können also, haben wir gerade darüber nachgedacht, geborgen sein, stille sein, trotz äußerer Unruhe. Wir können Geborgenheit empfinden, obwohl wir die Dinge nicht unter Kontrolle haben, in dem Wissen, dass Gott sie unter Kontrolle hat. Ob auch das Meer wütete und wallte, so wird die Stadt Gottes doch fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Sie kennen diesen Psalm. Also, Jesus kann Geborgenheit, kann Stille, kann Ruhe, Gelassenheit geben in den Stürmen des Lebens. Aber er kann auch die Stürme des Lebens stillen. Er kann auch den Gefahren, denen wir gegenübertreten, gebieten. Er kann auch die Krisen, in die wir hineingeraten, bewältigen, beseitigen. Er kann beides. Er kann es zulassen, dass wir in schwierige Situationen kommen, wo die Angst wie Wellen über uns zusammenschlägt und trotzdem uns darin Stille geben, innere Stille und Geborgenheit. Aber er kann auch diese Not beseitigen. Was er im Einzelfall tut, das wissen wir nicht. Darauf haben wir keinen Einfluss. Natürlich, wir haben Einfluss durch unser Gebet, aber letztlich sollen wir es auch überlassen, dass er es so macht, wie es gut ist. Es ist ja erstaunlich, dass Jesus diesen Jüngern sagt, habt ihr noch keinen Glauben? Also er kritisiert sie. Warum seid ihr so furchtbar, furchtsam? Ihr hättet doch glauben können. Und dass er sich dann wieder hinlegt und weiterschläft. Nun hätten sie ja auf seine Rüge hin glauben können und da wäre alles in Ordnung gewesen. Aber das macht er nicht. Er gebietet, obwohl er ihren Unglauben rügt, er gebietet dem Wind und dem Wasser und es wird still. Merkwürdig, nicht wahr? Manchmal tut das Gott. Ich denke auch an diese Geschichte zum Beispiel sogenannten ungläubigen Thomas, der einfach zweifelte, dass Jesus wieder auferstanden war und den anderen Freunden da, den Jüngern, erschienen war. Er sagte, ehe ich nicht meine Hände in seine Nägel male, lege, werde ich das nicht glauben. Dann eine Woche später kommt Jesus wieder in ihren Kreis und Thomas ist dabei und dann sagt Jesus zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Eine Rüge. Warum glaubst du nicht? Die sind wirklich selig, die es nicht sehen, aber trotzdem glauben. Und dann geht er hin und zeigt ihm seine Nägelmale, lege deine Finger hinein. Also er lässt ihn doch sehen, obwohl er sagt, gerade sagt, das Sehen ist nicht nötig. Du müsstest glauben können, ohne zu sehen. Und doch lässt er ihn sehen. Jesus weiß, dass es uns manchmal schwerfällt mit dem Glauben. Und er rügt es, wenn wir nicht voller Vertrauen sind ihm gegenüber, wenn wir einfach nicht zur Stille kommen, wenn wir immer wieder zittern, immer wieder aus dieser Geborgenheit in ihm herausfallen. Er will das nicht, aber er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir nur Menschen sind. Und dann kommt er uns entgegen und hilft manchmal auf ganz großartige, wunderbare Weise. So auch hier. Er stillt wirklich den Sturm. Sie haben das sicher mitbekommen, das sind ja nicht so ganz viele junge Leute unter uns. Vor ein paar Jahrzehnten war so eine große Diskussion in der Theologie, was denn nun wirklich von den Wundern geschehen sei und was nicht. Und da lehrte man uns mancherorts, also diese Geschichte von der Sturmstellung sei natürlich nicht wirklich passiert, da sei nicht wirklich der Sturm zur Ruhe gekommen, das gäbe es ja nun gar nicht, sondern diese Geschichte sei eben erzählt worden, so sagt man dann, um deutlich zu machen, man könne eben Gott immer vertrauen und man solle ruhig und gelassen sein. Ich habe mir ernsthaft Mühe gegeben, dieses Argument zu verstehen. Ich habe es nie verstanden, denn das ist ja an sich unlogisch. Wenn ich Gott nicht zutraue, dass er so ein Wunder tun kann, dass er eingreifen kann in mein Leben, in meine krisenhafte Situation, wenn ich ihm das nicht zutraue, ja, dann kann ich ihm ja nicht vertrauen. Ich muss ihm doch vertrauen können, dass er es wirklich kann. Ich habe doch gar keinen Grund, ihm zu vertrauen, wenn ich nicht sagen kann, jawohl, er kann wirklich eingreifen. Woher soll denn der Trost kommen, wenn ich davon nicht überzeugt bin? Er kann eingreifen, er kann helfen und er tut es auch. Trotzdem ist es natürlich wahr, was diese Theologen und viele andere, unsere natürlich auch, unsere sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ich auch, trotzdem ist es natürlich wahr, dass diese Geschichte nicht nur die Sturmstellung erzählt, weil sie einfach eben so passiert ist, sondern dass sie auch einen tieferen symbolischen Inhalt hat, nämlich, dass sie uns deutlich machen soll, Gott kann auch die Stürme in unserem Leben beherrschen. Er ist der Herr über alle Gefahren, die uns drohen. Das ist natürlich trotzdem wahr. Und das ist auch kein Zufall, dass das gerade eben auf dem See oder auf dem Meer passiert, weil das Meer immer so für die Menschen damals ein Symbol war für die unkontrollierbaren Kräfte. Das Meer war etwas ungeheuer Gefährliches. Man verstand das nicht. Bis ins Mittelalter hinein hat man immer das Meer sich vorgestellt als erfüllt mit unheimlichen Tieren und Wesen, die da unten herumkrauchen und so. Und die Seefahrt war ja damals schon auch noch viel schwieriger als später. Es gab keinen Kompass und keine sonstige Orientierungsmöglichkeit. Die sind nie gerade übers Meer gefahren, sondern immer an der Küste entlang, damit sie immer noch das sehen konnten. Und wenn ein Sturm aufzog, haben sie gehofft, dass sie irgendwo eine Bucht finden, in der sie vor Anker gehen können. Also das Meer war immer so ein Symbol für das Unergründliche, für das Gefährliche, für das Tiefe. Wir kennen ja bis heute noch dieses Sprichwort, auf hoher See und vor Gericht sind wir alle in Gottes Hand. Das ist ein bisschen ein witziges Sprichwort, was natürlich nicht eigentlich auf die See abzielt, sondern auf das Gericht. Aber was dahinter steht, verstehen wir. Diese Gefahr auf hoher See ist man in Gefahr. Das ist ein Symbol. Auf dem Wasser sind wir in Gefahr. Wasser hat keine Balken. Das ist etwas Schlimmes. Und die See, Sie verzeihen mir den Scherz, also Seele ist ja nicht die schwäbische Abkürzung von Verkleinerungsform von See, sondern Seele, ne, sondern das ist also diese Verbindung meine ich jetzt nicht, aber die Seele und die See haben schon etwas miteinander zu tun, weil man empfindet bei der hohen See, bei den Stürmen auf dem Wasser, das ist oft so wie in unserer Seele. Da gibt es eine Verbindung. Wir verstehen die Symbolik darin. Ja? In unserer Seele, in unserem Gemüt, in unseren Gedanken geht es oft zu wie auf dem stürmischen Meer. Aber Gott gebietet diesem Sturm, er soll sich legen. Gott gebietet dem Wasser, Gott gebietet den Wellen bis hierher und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen, sie kennen dieses Wort. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann oder da dein Fuß gehen kann. So hat es Paul Gerhardt gedichtet. Also der Herr, der über diese äußeren Gewalten des Wetters, Sturm und Wasser herrscht und der das alles bestimmt und beeinflusst, nach seinem Willen regiert, der kann auch über die Stürme regieren, die in unserer Seele sind, die in unserem Herzen sind, die uns umtreiben. Er kann gebieten, und es wird still. Man fragt sich aber, wenn man diese Geschichte hört, und das ist sicher auch der Grund, weshalb viele an so etwas zweifeln, die noch so keine Erfahrung mit Gott gemacht haben, wie kann denn das sein, dass er gebietet und der Sturm hört ihn und gehorcht ihm und das Meer hört ihn und gehorcht ihm. Das Meer kann ja nicht hören, hat keine Ohren. Weshalb gebietet er dann? Was bedeutet das? Wie kann das denn sein? Wenn wir denn schon glauben, so wird mancher sagen, dass Gott herrschen kann über die Gewalten des Wetters, dann brauche ich ja nur keinen Befehl auszusprechen, dann kann das irgendwie anders geschehen. Ich glaube, es steckt da ein Geheimnis drin, dass wir auch an vielen anderen Stellen in der Bibel beobachten, dass Gott spricht und es ist eigentlich nichts und niemand da, der es hören kann und trotzdem geschieht es, weil er spricht, weil die Kraft dazu in seinem Wort liegt. Das war schon bei der Schöpfung so. Es war nichts da, es war nichts. Und Gott sagt, es werde. Und es ward. Ja, das Nichts kann nicht sein Wort, seinen Befehl hören. Und trotzdem geschieht es, trotzdem ist da auf einmal etwas. Es war Finsternis und er sagt, es werde Licht. Und es ward Licht. Und bei all den anderen Schöpfungstagen ist das so ähnlich. Oder denken wir etwa an die Auferweckung der drei Toten, von denen uns das Neue Testament berichtet, die Jairus, Töchterlein und der Jüngling von Nain und dann später der Lazarus. Also die drei Totenauferweckungen, die uns berichtet wird, da ist das jedes Mal so, dass Jesus spricht, Lazarus, komm heraus. Aber der Lazarus ist tot, der stinkt schon, der kann ihn doch nicht hören. Aber wenn Jesus einem Befehl spricht, dann liegt in seinem Wort die Kraft, dass es wirklich geschieht. Und ich denke, so ist das bei diesem Sturm auch. Er spricht ein befehlendes Wort und der Sturm hört auf ihn und muss gehorchen. Und die Wellen legen sich. Ich denke, das lässt sich ohne weiteres in unsere Situation übertragen, wenn der Sturm in unserem Herzen, in unserem Gemüt, in unserer Seele wütet und uns umtreibt. Er kann ein befehlendes Wort sprechen und es kann still werden. Unsere eigene Seele zu beruhigen ist ja manchmal viel schwieriger als irgendetwas Praktisches in dieser Welt zu verändern. Gut, wir könnten nicht das Wetter zur Ruhe bringen, das können wir nicht, so weit reicht unsere Kraft nicht. Aber wir können in unseren sonstigen Krisen, in die wir geraten, doch manches ändern. Wenn wir eben krank sind, dann können wir sehr vieles dazu tun, dass wir wieder gesund werden, wir können vielleicht anders leben, jedenfalls mindestens die Ärzte aufsuchen und alles Mögliche. Und manchmal gelingt es auch, manchmal hilft es, manchmal eben auch nicht. Aber wir können irgendetwas tun. Aber das, was in unserer Seele vorgeht, da sind wir manchmal, auch nicht immer, aber manchmal völlig hilflos. Wir erkennen gar nicht mal die Notwendigkeit, dass wir selber etwas dafür tun könnten, geschweige denn, dass wir es erreichen. Meinetwegen, wir regen uns auf über irgendjemand anders. Wir sind zornig, wir sind jähzornig vielleicht und wir wissen, dass das nicht richtig ist, aber wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Oder wir sind voller Angst, voller Panik. Was mache ich denn jetzt? Und diese Panik lähmt uns und lässt uns das Verkehrteste tun, wir kriegen es aber nicht in den Griff. Wir wissen, dass wir nicht panisch sein dürften und können es doch nicht ändern. Wir sind voller Unruhe, voller Angst, Verzweiflung, vielleicht voller Depression sogar. Und wir wissen, dass die Depression, die Schwermut uns schädigt und zutiefst kaputt machen kann. Aber wir können es nicht ändern. Wir können an uns, an unserer eigenen Seele oft nichts verändern. Und da ist es gut zu wissen, dass Jesus ein Machtwort sprechen kann, auch in unsere Seele hinein. dass er den Sturm, der in uns drin herrscht und wütet, beherrschen kann, dass er ihm gebieten kann und es kann still werden. Ich denke, manche von uns haben diese Erfahrung schon gemacht. Ich habe sie schon manches Mal gemacht. Wenn ich nicht weiß, wie ich meine eigenen Gefühle unter Kontrolle bringen soll, wie ich mit irgendeiner Angstsituation fertig werden soll, dass ich dann Gott bitte, dass er zu mir spricht und diesen Sturm in mir legt. Und das Dritte dann, Stille vor Staunen. Die Jünger werden auch still. Sie sagen zwar noch etwas, was ist das für ein Mann? Wer ist der? Wind und Meer sind ihm gehorsam. Sie sagen noch etwas, aber ein Satz, der eigentlich keine Information weitergibt, sondern das einfach nur Ausdruck ihres Staunens ist. Und sonst werden sie ganz still. Vorher sind sie da rumgerast und haben mit den Segeln sich beschäftigt und gerudert. Natürlich, man muss ja rudern beim Sturm, damit das Schiff nicht quer zum Wellenschlag geht, sondern senkrecht hinein, damit es nicht kentert und so weiter. Und haben geschöpft, Wasser ausgeschöpft. Sie waren unheimlich in Unruhe und auf einmal ist alles ruhig. Und die See ist glatt wie ein Spiegel. Und sie sitzen nur da und staunen mit offenem Mund. Nehme ich an, steht nicht da. Aber innerlich kehrt Ruhe ein. Gelassenheit. Ruhe, Stille vor Staunen. Nicht nur, weil sie bekommen haben, was sie wollten, nämlich, dass sie Jesus aufweckten und wollten, dass er ihnen die Sicherheit zurückgibt, die sie verloren hatten. Sie kennen dieses Wort stillen ja auch aus einem anderen Zusammenhang. Wenn das Baby Hunger hat, dann schreit es und dann wird es gestillt, es kriegt seine Milch und dann ist es wieder ruhig. Also deswegen stillen. Es gibt diese verschiedenen Bedeutungen von stillen. Wenn Jesus diesen Sturm stillt, wenn er auch den Sturm in unserer Seele stillt, liegt das auf einer anderen Ebene, als dass wir nur etwas haben wollen und schreien und dann kriegen wir es und dann sind wir still, sind wir zufrieden. Es liegt auf einer höheren Ebene. Es kommt die Stille des Staunens in uns hinein. Es ist eine Stille der Hingabe. Viel mehr, als dass wir das bekommen haben, was wir wollten, wonach wir geschrien haben. Wer ist das, dieser Jesus? Wie ist das möglich? Wie kann ein Mann mit einem Wort oder einem kurzen Satz die Naturgewalten beherrschen? Wie geht das? Staunen über Gott kann ja ganz Verschiedenes auslösen. Es kann Freude, Jubel, Frohlocken, Singen auslösen. Es kann aber auch Aktivität auslösen, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, jetzt packen wir an. Es kann aber auch, und das ist, denke ich, oft das größte Staunen, einfach diese Stille auslösen. Wir sind erschlagen. Uns bleibt die Sprache weg. Wir sind platt wie eine Briefmarke, sagte man früher. Also da fällt uns nichts mehr ein. Wie kann das sein? Wie kann Gott so etwas tun? Vielleicht erinnern wir uns an manche Stille der Ergriffenheit, die auch ganz äußerlich durch äußerliche Dinge ausgelöst sein kann, etwa wenn wir etwas Wunderschönes in der Natur beobachten, einen Sonnenuntergang am Abend oder ein wunderschönes Landschaftsbild beim Wandern oder wenn wir herrliche Musik hören, die uns tief innerlich ergreift oder irgend so etwas in der Art, wenn wir vielleicht die Eltern ein neugeborenes Kind auf dem Arm haben, Stille der Ergriffenheit. Aber es gibt auch dieses Schweigen vor dem Wort, dass Gott mit einer unheimlichen Präzision in unsere Situation hineinspricht. Wenn wir etwas lesen oder etwas gesagt bekommen von einem Seelsorger oder einem Prediger, wenn wir in der Losung oder im Bibellesetext oder auf irgendeine Weise ein Wort zu hören bekommen, was genau unsere Situation trifft und wir merken, jetzt hat Gott gesprochen. Und da werden wir still, werden wir ganz still. Schweigen vor Staunen. Und erst recht, wenn wir das Wunder von Kreuz und Auferstehung betrachten. Ja, was kann man da sagen? Was kann man da sagen? Wenn uns dieses Geheimnis des Evangeliums wieder so ganz bewusst wird und neu wird, und dann können wir oft nur staunen. Wenn ich Sie frage, können Sie noch staunen? Wann haben Sie zum letzten Mal über Jesus und sein Evangelium, seine Taten für uns gestaunt und geschwiegen vor Staunen, dann könnte ich theoretisch Ihnen damit vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen machen, das kann ein Prediger, weil das will ich aber erstens nicht und zweitens wäre es auch unberechtigt, weil dieses Staunen ja zwar in uns entsteht, aber es ist durch einen äußeren Anlass gekommen. Also wir haben etwas erkannt, wir haben etwas gesehen, verstanden. Und darüber staunen wir. Wenn wir jetzt nichts Neues verstanden oder gesehen haben, staunen wir natürlich auch nicht. Das ist eine Wesensart des Menschen, das gehört zu uns dazu, dass wir nur über das staunen, was wir noch nicht gekannt haben, was jetzt neu ist. Etwas, was wir schon viele Male gehört haben, immer wieder dasselbe, das regt uns nicht weiter auf. Das staunen wir nicht mehr, das nehmen wir für selbstverständlich. Das ist so unsere Wesensart. Unser Problem auch. Wir staunen nur über etwas Neues, über etwas, das wir noch nicht verstanden haben. Wenn wir es verstanden haben, dann verliert es seine Faszination. Ich denke dabei an Erlebnis, wir hatten unseren 5-jährigen Enkel zu Besuch bei uns im letzten Frühjahr und bei uns ist so ein kleiner Flugplatz und da gab es einen Flugtag. Wir sind dann mit ihm auch, oder ich bin mit ihm dann auch in einem kleinen Motorflugzeug geflogen und das war schon toll. Und dann vorher war so ein Kunstflieger, der stieg dann immer so steil auf und sackte runter und dann denkt man, oh, jetzt gleich stürzt er ab und dann hat er schnell noch die Kurve gekriegt und macht so Loopings und so. Und da war der 5-jährige natürlich wahnsinnig fasziniert, ungeheuerlich fasziniert. Und als ich dann mit ihm fliegen wollte, dann sagt er, du Großvater, der macht aber nicht sowas wie der da ebenso. Nein, wir fliegen ganz gerade und so, das ist also ganz, ganz beruhigend. Da ist er auch gerne mitgeflogen. Aber als er abends dann sein Abendgebet sprach, dann hat er dann gedankt, lieber Gott, ich danke dir für das, was ich heute gesehen habe. Das Flugzeug war so jii, jii. So, also hat er ungeheuer fasziniert und dann habe ich gedacht, also es. Ich kenne das. Also ich habe früher, ich habe zwar nicht selber geflogen, aber habe mich viel mit sowas befasst. Ich wollte mal früher Flugzeugbauer werden, das hat mich immer fasziniert. Ich weiß genau, wie das geht und wenn so einer fast an seinem Propeller hängt und so, weiß genau, wie die Kräfte verteilt sind und mit den G, den Erdbeschleunigungen und so, habe ich mathematische Formeln drüber gelesen. Und also es wundert mich nicht mehr und so. Und ich weiß genau, der hat, wenn der so runterstürzt, der hat immer noch eine Reserve. Also das, so schlimm ist das alles nicht. Also ich weiß das und so. Aber der Knabe, der das noch nie gesehen hat, der war so wahnsinnig fasziniert. So geht es uns ja allen, nicht wahr? Wenn wir etwas Neues sehen, was wir noch nicht verstehen, dann kommt das Staunen. Aber wenn wir es ein paar Mal gehört haben und viel darüber nachgedacht, so, dann verliert sich das Staunen oft. Also die Frage, wie das mit dem Evangelium ist. Wir kennen das Evangelium ja. Wir haben diese wunderbare, atemberaubende Botschaft von dem Gott, der Mensch wird und am Kreuz stirbt für uns, für mich, schon so oft gehört, dass sie gar nicht mehr atemberaubend ist. Wir können oft nicht mehr so richtig darüber staunen. Ich weiß nicht, ob Sie Manfred Hausmann kennen. Das ist ein Schriftsteller und Dichter auch. Er lebt nicht mehr. Ich habe von verschiedenen Gesprächen gehört mit ihm und auch gelesen. Er war ja nebenher Prediger, Laienprediger in seiner Kirche. Und er hat dann nie künstlerisch gepredigt. Er hat immer nur rein theologisch, sachlich gepredigt. Und dann haben ihn öfter Leute gefragt, er sei doch ein Künstler. Er könnte doch mit der Sprache wunderbar umgehen, warum denn seine Predigt nicht etwas künstlerische Elemente habe. Und dann hat er immer dargelegt, er sei strikt gegen die Vermischung von Kunst und Verkündigung. Denn, so sagt er, also ich habe das gelesen am Beispiel von einer Kantate von Bach zum Beispiel oder Johannes Passion oder so. Wenn jemand wirklich erlebt hat, dass einer gestorben ist und der kommt zu uns gerannt und fängt an zu singen, la 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 und eine Arie und in der Arie uns mitteilt, dass da einer gestorben ist, das will ja keiner Mensch glauben. Also das passt nicht. So sagt er und darum, wenn ich von der Botschaft des Kreuzes rede und der Auferstehung, dann kann ich das nur in Worten, da kann ich das nicht mit Kunst verkleiden. So sagt er. Ich meine, da hat er nicht ganz recht, das ist ein kleiner Denkfehler, weil die künstlerischen Mittel ein bisschen helfen sollen, dieses Problem zu lösen, von dem ich eben gesprochen habe. Nämlich, dass wir daran gewöhnt sind. Wir kennen die Botschaft schon. So können manchmal künstlerische Mittel helfen, eine Sache neu zu betrachten, neu von einer anderen Seite zu sehen, neu bewegt zu werden davon. Aber natürlich ist das auch nur ein Hilfsmittel. Letzten Endes kann es nur dadurch geschehen, dass der Heilige Geist uns diese Wahrheiten, die wir eigentlich wissensmäßig schon lange kennen, neu bewusst macht und neu groß macht. Und dass wir auch darum bitten, dass er uns immer wieder neue Erlebnisse mit ihm schenkt, dass wir Neues mit ihm erfahren und darum das Staunen und dieses Basserstaunsein, dass uns die Sprache verschlecht, dass das immer wieder neu uns geschenkt wird, wenn wir ihm begegnen. Ich freue mich darauf, dass ein Ereignis aussteht, bei dem wir alle etwas Neues erleben werden, nämlich wenn wir ihm gegenüberstehen. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, das hat Gott uns bereitet, uns, die wir ihn lieben. Also wenn wir ihm gegenüberstehen, wenn wir ihn erkennen, wenn wir etwas, ich nehme an, nur etwas von dieser gewaltigen Größe und Heiligkeit Gottes erkennen, dann wird das so neu für uns sein, dass wir, ja, entschuldigen Sie den Ausdruck, dass uns die Spucke wegbleibt, also vielleicht ist, ich weiß nicht, ob wir da noch Spucke haben, aber dass wir platt sind vor Staunen, dass wir einfach nicht begreifen können, dass das die ganze Zeit Wahrheit war und wir haben es noch nicht verstanden gehabt. Wenn wir das erkennen, dass Jesus oder dass Gott die Erde geschaffen hat und das ganze Weltall geschaffen hat, diesen ungeheuren Entfernungen und Geschwindigkeiten und Kräften, dass er nicht nur den See Genezareth beherrscht mit seinen Wellen und einen Wind irgendwie zur Ruhe bringen kann und einen Azoren hoch und einen Island tief und so, das ist ja auch großartig und gewaltig und für uns nicht zu verstehen, aber dass er noch ganz andere gewaltige Kräfte, ungeheure Gravitationskräfte, die schwarzen Löcher zusammenhalten, dass nicht mal das Licht rauskommt und gut, ich muss das nicht weiter schildern, Sie wissen das. Dieses gewaltige Universum, von, wenn man den Fachleuten glauben kann, einem Durchmesser von 13 Milliarden Lichtjahren geschaffen hat und von diesen Millionen und Abermillionen Galaxien sich eine ausgesucht hat und in dieser Galaxie von den Millionen Sternen darin einen ausgesucht hat, der wir den Namen Sonne gegeben haben und 9 Planeten darum und der dritte von ihnen, dieses Staubkörnchen in diesem All, hat er ausgewählt und darauf seine Menschheit entstehen lassen und er hat sie die ganze Zeit unter Kontrolle. Er wollte das so. Da ist ja in der Offenbarung immer wieder von den Gläsern Meer die Rede. Also weil wir vom Meer hier schon reden, ist auch ein Bild für die Menschheit, die Gläsern für ihn ist, die er durchschauen kann. Und dann bis in die Kleinigkeiten, dann jedes Blümchen, jeden Grashalm, jedes Pantoffeltierchen im Wassertropfen, das hat er alles im Blick. Das kann er alles beherrschen, das beherrscht er alles. Und dann dazu diese unsichtbaren Kräfte, die nicht darum unsichtbar sind, weil uns ein Teleskop fehlt oder ein Mikroskop fehlt, weil es zu klein wäre oder so, sondern darum unsichtbar sind, weil sie einer anderen Art angehören. Die unsichtbaren Mächte, von denen Paulus spricht, die er im Triumph mit sich führt, die einfach grundsätzlich, prinzipiell für uns unsichtbar sind, weil sie nicht materieller Art sind. Alles das beherrscht Gott. Alles das ist ihm untertan. Was werden wir staunen, wenn wir davor stehen? Wir werden sprachlos sein und dann vielleicht wirklich stille sein, weil da sind wir sprachlos. Da fällt uns nichts mehr ein, wenn wir das sehen werden. Darauf freue ich mich, wenn wir dann stille gewesen sind. Ich weiß nicht, wie lange vor Staunen stille. In der Offenbarung steht, stehen wir vor einer halben Stunde stille, aber ich könnte mir denken, dass es vielleicht eine halbe Ewigkeit sein wird, wo wir vor Staunen still sehen und dann irgendwann in Jubel ausbrechen und mit der Engelschar singen, so schön, dass das Konzert, das wir gestern Abend hatten, dagegen wie Frösche quaken wirken wird. Und dass wir dann ihn loben werden und sagen, du allein bist würdig zu nehmen, Ruhm und Macht und Ehre und Preis. Darauf freue ich mich. Amen.
Amen. Betest du noch?
Ja. Ja, du kennst uns durch und durch. Wir sind Gläsern vor dir. Du weißt, was in uns vorgeht. Du weißt auch, wo die Stürme in uns toben. Du kannst den Stürmen gebieten, dass sie still sind. Du kannst uns diese Geborgenheit, diese Gelassenheit, dieses stille Gottvertrauen schenken, das wir an dir und deinem Erdenleben gesehen haben. Du kannst uns ruhig machen. Wir danken dir dafür und wollen das von dir erbitten. Wir danken dir dafür, dass wir uns freuen können über dich, der alles beherrscht. der auch uns beherrscht, sodass wir vor nichts mehr zittern müssen, nicht in Panik geraten müssen, sondern dass wir getrost sein können, weil du alles das überwunden hast. Amen.